Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast von der EFG Thun. Von wo auch immer du zuhörst, wir hoffen, dass du durch die Predigt ermutigt und gestärkt wirst. Wir sind begeistert von Gott und dass er sich uns in Liebe zuwendet. Es ist unser Wunsch, dass du auch durch die Predigt etwas davon kannst spüren, wie fest du Gott am Herzen liegst. In diesem Sinn, eine berührende und bereichernde Zeit in den nächsten paar Minuten mit den Gedanken von dieser Predigt.
In den letzten Wochen habe ich mit jemandem über die Ostertage geredet. Wir haben ein bisschen davon erzählt, was wir so machen über die Ostern. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich eben die Osterpredigt halte. Und dann hat er sich so ein bisschen lustig gemacht über die Geschichte, die man sich an Ostern erzählt. Er hat in dem Moment auch nicht gemerkt, dass das auch verletzend sein könnte für mich. Aber für ihn war klar, dass so die Geschichten über Jesus, über Graffiti und Ostern einfach erfundene, vielleicht gut gemeinte, aber schlussendlich gleich so ausgedenkte Geschichten sind. In all diesen Jahren als Pastor, als ich schon als Pastor tätig bin, habe ich gemerkt, es gibt viele Christen, für die ist die Frage, ob der Jesus und all die Geschichten über ihn auch wirklich so passiert sind, nicht unbedingt wichtig, dass das historisch bewiesen werden muss, weil sie das einfach glauben. Sie sagen, dass das, was sie im Glauben, im Gebet, in der Bibellektüre, in der Musik oder im Gespräch mit Gott erleben, dass das genug Beweis ist für sie und dass es den Gott gibt und darum auch die Geschichten über Jesus müssen stimmen. Es gibt aber auch Christen, und zu denen gehöre auch ich, die gerne noch etwas mit dem Verstand durchdenken, ergründen oder begreifen wollen. Diesen Menschen ist schon bewusst, dass man Gott und den Glauben nicht bis ins Detail, ins letzte Detail kann ergründen und beweisen. Aber zum Beispiel die Frage, ob es ihn tatsächlich gegeben hat, was die Geschichtsschreibung und die Wissenschaft dazu sagt und erforscht hat, das ist diesen Menschen wichtig. Und so möchte ich ein erster Teil von dieser Predigt auf die Frage eingehen, ob man denn überhaupt etwas von Jesus weiss, ob das einfach wirklich nur erfundene, schöne Geschichten sind oder ob wir sogar Beweise dafür haben, dass es Jesus wirklich gegeben hat. Wie gesagt, vielleicht die einen von euch ist es gar nicht so wichtig, weil wir glauben, genug Beweis ist, aber für die anderen ist die Frage nicht ganz unwichtig. Um es gerade vorwegzunehmen. In der Geschichtswissenschaft geht man heute fast ausnahmslos davon aus, dass Jesus von Nazareth eine reale, historische Person war. Das liegt vor allem an dem, dass es mehrere nicht-christliche Quellen aus dem 1. und 2. Jahrhundert gibt, die ihn erwähnen. Und dabei ist wichtig, die Autoren, die von ihm schreiben, das waren keine Fans von Jesus gewesen. Das waren meistens römische Beamte oder jüdische Historiker, die dem Christentum skeptisch oder sogar feindselig gegenübergestanden sind, was ihre Berichte für die Geschichtswissenschaft, für die Historiker, besonders glaubwürdig macht. Hier sind zwei von den wichtigsten außerbiblischen Belegen, Erwähnungen von Jesus. Die erste ist von Flavius Josephus. Das ist ein Mann, der 37 bis 100 nach Christus gelebt hat. Der Josephus war ein jüdischer Historiker, der für Rom Geschichte aufgeschrieben hat. Und er hat Jesus an zwei Stellen in seinem Werk, jüdische Altertümer, hat er dort Jesus zweimal erwähnt. Das erste ist die Jakobusstelle. Dort berichtet der Josephus darüber, über die Hinrichtung von einem gewissen Jakobus, wo er als Bruder von Jesus, wo Christus genannt wird, benennt. Und weil das nur eine Randnotiz ist in der Erzählung über die jüdische Politik, gilt sie unter Historikern als ziemlich sicher und unverfälscht. Und das zweite, das grössere, das der Flavius Josephus geschrieben hat, ist Testimonium Flavianum. Dort wird Jesus ausführlicher beschrieben. Und Historiker sind sich einig, dass christliche Abschreiber den Text später so ein bisschen mit frommen Zusätzen ergänzt haben, wie er war der Messias, ein bisschen verschönert. Wenn man aber die Zusätze rausstreicht, bleibt ein ziemlich neutraler Kern übrig, wo Jesus als einen weisen Lehrer beschreibt, der von Pilatus gekreuzigt wurde. Hier ist der Text, wie er wahrscheinlich wirklich im Original 93 nach Christus ist aufgeschrieben wurde. Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch. Er war nämlich ein Vollbringer ganz unglaublicher Taten und ein Lehrer von Menschen, die mit Freude die Wahrheit aufnahmen. Er gewann viele Juden und auch viele aus dem Griechentum für sich. Und obgleich ihn Pilatus auf Anzeige der Vornehmsten unter uns zum Kreuzestod verurteilte, wurden diejenigen, die ihn von Anfang an geliebt hatten, nicht untreu. Bis auf den heutigen Tag ist das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, nicht verschwunden. Man darf nicht vergessen, Jesus ist für die damalige Weltmacht Rom ein unbedeutender Wanderprediger aus irgendeiner abgelegenen Provinz gewesen. Dass er es überhaupt in die römische Chroniken geschafft hat, dass er dort auftaucht, ist für eine Person von seinem sozialen Stand, ein Handwerker aus einer Provinz, historisch gesehen sogar ungewöhnlich gut dokumentiert. Der zweite Geschichtsschreiber war der Tacitus, der hat 58 bis 120 nach Christus gelebt. Der Tacitus gilt als einer der genauesten römischen Historiker. In seinen Chroniken beschreibt er den Brand von Rom, wie der Kaiser Nero, 64 nach Christus, wie der Kaiser Nero dort die Schuld auf Christen geschoben hat. Und dabei schreibt er über die Bezeichnung der Christen. Der Urheber jenes Namens, Christus, wurde unter der Regierung des Tiberius durch den Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet. Und weil der Tacitus Christen als Anhänger von einem verderblichen Aberglauben hat verachtet, hat er absolut keinen Grund gehabt, die Existenz von ihrem Anführer zu erfinden. Und was erst auf den zweiten Blick hier auffällt, ist vielleicht auch die Kälte, wie der Tacitus seinen Bericht über Jesus schreibt. Aber die Kälte in seinem Bericht ist eigentlich nicht verwunderlich, weil das sogenannte Möchtegern-Messias, die gescheitert sind, sie in dieser Zeit nicht ungewöhnlich gewesen. Im Gegenteil, vor 2000 Jahren hat Juden sehnsüchtig auf den versprochenen Retter gewartet, auf einen Messias, der endlich das Reich von Gott, die Königsherrschaft von Gott, wie dann zumal unter dem König David, der so prächtig blüht hat, dass der Messias kommt und das Reich wieder aufbaut. Und so hat es immer wieder Männer gegeben, die sie auftreten und von sich haben gesagt, dass sie der versprochene Messias seien. Zum Beispiel Judas der Galiläer, Simon von Perea oder Simeon Bar Kochba. Und ihre Bewegung ist immer nach dem gleichen Muster verlaufen. Ich werde das hier aufzeichnen. Der Messias-Anwärter taucht auf und gewinnt immer wie mehr Anhänger. Dann ist es meistens so gekommen, dass der Messias-Anwärter gestorben ist. Ich mache jetzt einfach mal ein Kreuz. Die meisten von ihnen sind irgendwie geköpft oder im Krieg, im Konflikt einfach zum Opfer gefallen. Meistens ist der Messias-Anwärter gestorben, eben wegen Unruhestiftung, weil er sich gegen die Römer hat aufgelehnt. Und mit dem Tod von dem Messias-Anwärter ist auch seine Bewegung eigentlich gleich null gegangen und all seine Jünger haben sich in alle Himmelsrichtungen verstoben und sind weggegangen. Und dass sich die Anhänger in alle Himmelsrichtungen zerstreut haben, ist etwas ganz Logisches gewesen. Weil der Tod eines Messias-Anwärter hat im jüdischen Denken bedeutet, das war ganz sicher nicht der Messias gewesen. Auch die Jesus-Bewegung hat wie all die Bewegungen angefangen. Jesus hat öffentlich angefangen und hat ganz viele Anhänger gewonnen. Jesus ist im Kreuz hingerichtet worden. Seine Jünger haben ihn verlassen und sind davon gelaufen. Aber dann ist irgendetwas passiert. Ein Ereignis, das so außergewöhnlich war, dass die verängstigten und enttäuschten Jünger plötzlich wieder aus der Versenkung auftaucht und strahlend haben verkündet, Jesus ist gleich der Messias. Wir haben ihn gesehen. Er ist auferstanden und er lebt. Irgendetwas hat sich für die Frauen und Männer, die Jesus nachgefolgt haben, alles verändert. Mit Freude und Mut haben sie von Jesus Christus erzählt, dem gekreuzigten und auferstandenen Messias. Und das haben sie gemacht, obwohl sie für den Glauben oftmals verfolgt wurden und viele auch sie hingerichtet wurden für den Glauben. Und wer nicht getötet wurde für den Glauben an Jesus Christus, ist zumindest verspottet worden. Und apropos verspottet, noch einmal ein kurzer Einschub von einem außerbiblischen Bild, das die historische Existenz von Jesus bestätigt. Hier ist die erste Darstellung, die jemals von Jesus überliefert wurde. Und es ist tatsächlich sehr überraschend. Die älteste bekannte Darstellung von Jesus am Kreuz ist keine ehrfürchtige Ikone, sondern ein Spottbild, ein Graffito, wo man sich über einen Christ hat lustig gemacht. Wir nennen es Alexamenos-Graffito. Das ist in Rom entdeckt worden und stammt vermutlich aus der Zeit zwischen 80 bis 200 nach Christus. Die Figur am Kreuz, die ihr seht, man sieht dort eine kreuzigste Gestalt, die der Kopf eines Esel hat. Die Person links, ein junger Mann, der Alexamenos, steht davor und hat anbetend seine Hand. Und die Inschrift auf dem Bild heisst auf Griechisch Alexamenos sebete theon, was übersetzt heisst, der Alexamenos betet sein Gott an. In der Antike war Kreuzigung die schändlichste Todesstrafe, die man sich vorstellen konnte. Für viele Römer und auch Griechen war es absolut absurd, einen hingerichteten Verbrecher als Gott zu verehren. Und es hat dort auch das böse Gerät gegeben über die Juden und später über die Christen, dass sie heimlich einen Jesuskopf anbeten würden. Jemand, wahrscheinlich ein Sklave oder irgendein Soldat im kaiserlichen Palast, hat das Bild in die Wange eingekritzt, für seinen christlichen Kollegen Alexamenos zu demütigen. Warum ist das historisch so wertvoll, das Bild? Das Bild ist ein extrem wichtiges Dokument, weil es aus einer Zeit stammt, wo es noch fast keine christliche Kunst hat gegeben. Christen haben am Anfang Jesus eher als Hirte oder als Fisch dargestellt, aber sicher nicht als Leidenden am Kreuz. Und das Bild beweist zwei Sachen. Erstens, dass die Verehrung von Jesus als Gott schon im 2. Jahrhundert bis in die Haushalte von Rom verbreitet war. Und das Zweite, die Tatsache von der Kreuzigung Jesus so bekannt war, dass es sogar als Motiv für Spott ist gebraucht worden. Die ersten würdevollen Darstellungen von Jesus am Kreuz sind später, viel später, etwa erst im 5. Jahrhundert auftaucht, wo die Kreuzigung als Hinrichtungsmethode längstens abgeschafft war und das Kreuz dann zum offiziellen Siegeszeichen vom Christentum wurde. Der Alexamenos ist also für sein Glauben an Jesus verspottet worden und so ist es vielen Christen gegangen, und viele andere haben ja wegen ihrem Glauben an Jesus mit ihrem Leben müssen zahlen. Kommen wir wieder zurück zum Tod von Jesus. Seine Jünger sind wie bei allen anderen Messias-Anwärtern zuerst geflüchtet und haben sich irgendwo verkrochen. Aber eben er muss nach der Kreuzigung irgendetwas vollkommen Unerwartetes passiert sein. Irgendetwas noch nie Dagewesenes hat die Jünger dazu gebracht, dass sie plötzlich davon überzeugt waren, Jesus ist zwar gestorben, aber er lebt und er ist der Messias. Irgendetwas hat sie so begeistert, dass sie lieber gestorben sind, als den neu gefundenen Glauben an Jesus Christus aufzugeben. Und Christinnen und Christen aus aller Zeit von Geschichte behaupten, dass das irgendetwas die Verstehung von Jesus Christus ist. Und die Nachfolger von Jesus, die nach der Kreuzigung in alle Richtungen davon gelaufen sind, wieso sollten sie plötzlich die Verstehung bis in den Tod verteidigen, wenn es doch nur ein erfundenes Geschichtchen wäre? Das ist zum Beispiel für mich völlig unlogisch. Auch wenn sie sich nach dem Tod von Jesus zusammengehockt wären und gesagt, hey, also die Niederlage, die können wir jetzt nicht akzeptieren. Komm, wir finden einfach, dass er auferstanden ist und erzählen das überall. Ich glaube nicht, dass die Christen, die Nachfolger von Jesus, die erfundene Geschichte bis in den Tod zum Teil durch die schrecklichsten Hinrichtungsarten verteidigt hätten. Irgendwann hätten sie doch kapituliert und gesagt, hey Leute, das ist alles nur erfunden. Also für das sollte ich jetzt wirklich nicht sterben, für etwas, was ich einfach erfunden habe. Nein, sie haben die Wahrheit bis in den Tod verteidigt, weil sie dem auferstandenen Christus begegnet sind. Und es hat eine Bewegung in Gang gesetzt, wo ganz viele Anhänger seit dieser Geschichte dazugekommen sind. Im Gegensatz zu allen anderen Messias-Anwärtern, die mit ihrem Tod die Bewegung aufgehört haben, hat mit dem Tod von Jesus und dem, was passiert ist, eine riesige Bewegung angefangen, wo wir heute hier im Saal ein Teil von dieser Bewegung sind. Nachfolger haben erlebt, wie wir es vorgestern eindrücklich in der Predigt gehört haben, dass der Gott durch den auferstandenen Jesus aus dem Allerheiligsten, aus dem Tempel rausgekommen ist und die Welt mit seiner Gegenwart erfüllt. Und so können wir mit dem Paulus in die Worte aus dem 1. Korinther einstimmen, die wir vorhin schon von Lea vorgelesen haben gehört. So wie der Tod durch einen Menschen, Adam, in die Welt kam, hat nun durch einen anderen Menschen, Christus, die Auferstehung von den Toten begonnen. Die Menschen sterben, weil alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle Menschen lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Gott hat das Allerheiligste im Tempel verlassen und er durchdringt die Welt. Und überall, wo er im Werk ist, wird die Welt mit Leben erfüllt. Ja, sogar ins Totenreich ist Gott durch Jesus angestiegen und hat den Ort mit seiner Gegenwart erfüllt. Der Vers aus dem 1. Petrusbrief haben wir vorgestern auch gelesen. So ist Christus auch zu den Seelen in die Totenwelt gegangen, um ihnen die Botschaft von seinem Sieg zu verkünden. In der deutschen Bibelübersetzung wird der Ort im Totenreich meistens Hades oder Sheol genannt. Und es wird mit Hölle übersetzt. Hier wird der Begriff Gefängnis gebraucht, aber in jüdischer Theologie ist das Gefängnis, das hier genannt wird, der Ort im Hades, also in der Hölle, was sonst mit Hölle übersetzt wird. Jesus ist in die Hölle gestiegen und hat den Menschenseelen dort die Botschaft vom Sieg über das Böse verkündet. Und wir haben es gehört, wenn Jesus sogar in die Hölle mit seiner Auferstehung sogar die Hölle mit seiner Auferstehungskraft erreicht hat, ja, dann gibt es gewiss keinen Ort auf dieser Welt, wo nicht von dieser Auferstehungskraft von Jesus erreicht werden könnte. Was für eine gute Botschaft. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo nicht mit dieser Auferstehungskraft von Jesus erreicht werden könnte. Egal, wo sich in deinem Leben, im Leben von deinen Freunden, von deiner Familie, von deinen Bekannten oder Nachbarn, egal, wo sich das Leben der Tod anfühlt, kein Leben mehr da ist, nur noch Kälte oder Dunkelheit. Jesus möchte mit seiner Auferstehungskraft auch diese Lebenssituation erreichen und mit Licht und Frieden durchdringen. Im 4. Jahrhundert nach Christus ist das Datum von Ostern, von der Kirche, mitten ins Frühlingserwachen vor der Natur gelegt worden, als in Frühlingen. Und es ist natürlich nicht zufällig dann in die Zeit eingelegt worden, wo die Natur fängt an versprießen und zu blühen wieder auftaucht. Auf dem Bild hier seht ihr einen Blick aus unserem Stubenfenster. Der Kirschbaum dort liegt völlig im Schnee und der Kirschbaum trägt überhaupt keine Früchte. Also der Baum ist völlig nutzlos und tot. Das ist doch kein lebendiger Baum, oder? Aber es käme doch niemandem von uns in Sinn, im Winter einfach alle Bäume umzuhacken, also zu Brennholz zu verarbeiten, weil sie keine Frucht tragen. Wir wissen, dass, wie bei den Schildkröten, die wir gehört haben, dass der Winter auch vorbei ist und plötzlich aus dem Nichts raus, aus dem Tod vom Winter wieder Knospen und Blätter versprießen. Ich habe heute Morgen unseren Kirschbaum noch gefüttert, wie sieht es nicht ganz so gut, aber er ist voll Kirschblüten. Und dann habe ich noch so ein Ästchen abgeschnitten oder gesehen, aus diesem toten Winterkirschbaum ist plötzlich ein Baum wieder entstanden, der voll von Leben, voll von wunderbaren Kirschblüten ist. Und ich weiss, dass ich ein paar Monate dort werde wunderbar feine Kirsche ernten können. Ostern ist absichtlich in die Frühlingszeit eingedatiert worden, dass wir unterstützt von der Natur begreifen können, was an Ostern vor fast 2000 Jahren wirklich passiert ist. Gott hat durch die Verstehungskraft die ganze Schöpfung durch Jesus mit sich selber versöhnt. Wie im Frühling die Natur aus dem Tod erwacht und neues Leben entsteht, so hat Gott die Schöpfung aus dem Winter von der Sünde befreit und durch seine Verstehungskraft darf ein neues Leben entstehen. Nie hat Gott die Welt aufgegeben, sondern er hat den Plan gefasst, durch den unschuldigen Opfertod von seinem Sohn die ganze Schöpfung von der Knechtschaft vor Sünde zu befreien. Gott ist da und Gott ist mächtig. Jesus hat mit seinem Tod und seiner Auferstehung für klare Verhältnisse gesorgt in der unsichtbaren Welt. Es gibt kein Dunkel, kein Leid und keine scheinbar ausweglose Situation, wo Gott nicht herkommen könnte. Wir dürfen uns ihm anschliessen und erfahren, wie schon heute auf dieser Welt Frieden in ihm wir dürfen finden und was seine Auferstehungskraft scheinbar ausweglose Situationen kann verändern kann. Wenn wir uns Gott durch seinen Sohn Jesus Christus zuwenden und seine Kraft in uns darf wirken, dann dürfen wir erleben, wie Wintersituationen plötzlich wieder leben und Frucht darf entstehen und kommt. Wie sich in Beziehungen, die scheinbar tot scheinen, sich plötzlich neue Wege auftun und Versöhnung möglich ist. Wo eine untragbare Situation im Geschäft, wo dort plötzlich Bewegung reinkommt und neue Hoffnung auf ein Weitergehen kann aufkeimen. Wo sich Eltern mit Kindern versöhnen, nachdem jahrelang Winterzeit Beziehung abgekühlt hat. Wo in Depressionen plötzlich das Licht vom Frühling und die Kraft von Auferstehung auf Raum einnehmen. Wo sich Finanznöte plötzlich durch eine neue Arbeitsstelle, durch mehr Lohn, durch einen unerwarteten Zustopf von jemand Unbekanntem dürfen entspannen. Wo in Einsamkeit durch ein freundliches Wort, durch ein neues Miteinander, eine Beziehung oder Freundschaft darf aufwachen und neues Leben einkehren. Ostern bedeutet, die Verstehungskraft von Jesus durchdringt die ganze Welt und sie reicht auch dir. Wir dürfen die Auferstehungskraft wirklich in Anspruch nehmen, in all unseren Bereichen von unserem Leben, wo wir drinnen stecken. Gott kann grosse Wunder durch unser Leben, wenn wir uns dieser Auferstehungskraft anschliessen. Aber natürlich wissen wir, dass auch wir Christen nicht von allem Leid verschont werden oder dass es uns erspart bleibt, wenn wir durch das Kreuz und die Auferstehung mit Gott versöhnt sind. Wir leben immer noch in einer gefallenen Welt, wo das Böse seine Macht immer noch entfalten kann und die Zerbrochenheit von Schöpfung und damit auch von unserem Körper nicht aufgehoben ist. Auch der Jesus-Nachfolger gelingt nicht alles und auch sie bleiben von Leid, Krankheit und Tod nicht verschont. Im Gegenteil, ich habe es gesagt, viele Christen sind wegen ihrem Glauben hingerichtet worden. Aber die Verstehungskraft, die bleibt bestehen. Bis wir selber einmal hier die Welt müssen verlassen und dann werden erleben, auf was dass wir gehofft haben. Dass wir als erneute Menschen in das vollendete Reich von Gott werden eintreten, wo es kein Leid, keine Schmerzen, keine Tränen und kein Tod mehr wird geben. Der Paulus beschreibt es im Römerbrief so schön. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ich möchte dir zurufen heute Morgen, haut durch. Und genau für das ist schon eine christliche Gemeinschaft, die DFG Thun, so wichtig. Wir wollen einander immer wieder zurufen und einander ermutigen, dass die Auferstehungskraft real ist. Und wir schon hier auf der Erde Grosses von Gott dürfen erwarten und Grosses mit ihm können erleben. Auf der anderen Seite können wir aber auch füreinander da sein und einander trösten, einander unterstützen und einander tragen, wenn es Situationen in unserem Leben gibt, wo der Frühling und die Verstehungskraft noch nicht durchdrungen ist. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich verstehe das manchmal selber nicht, dass Menschen, die leiden, obwohl sie Gott so sehr nachfolgen, kein Frühling dürfen erleben. Gut zu wissen, dass Paulus uns hier Mut macht, dass die Herrlichkeit, die wir einst bei Gott werden erleben, so viel stärker und herrlicher wird sein als das Leiden, das wir hier auf der Erde vielleicht noch temporär erleiden müssen. Mir ist in meiner Predigt Folgendes wichtig geworden. Erstens, Jesus ist eine historische Person. Für Leute wie mich ist das ganz wichtig. Es hilft das Vertrauen in die Bibeltexte über das Leben von Jesus und über seine Erzählungen, dass man dort Vertrauen drin gewinnen kann. Die Auferstehung kann historisch nicht bewiesen werden. Aber die Nachfolge von Jesus, die nach der Kreuzigung verängstigt, die alle Himmelsrichtungen sich verstreut haben, haben die Auferstehungskraft erlebt und es hat eine unglaublich grosse Nachfolgebewegung zur Folge gehabt, wo wir heute eben auch dazugehören. Und keine Verfolgung konnte die Nachfolger stoppen. Wenn wir uns Jesus zuwenden, kann seine Auferstehungskraft auch unser Leben verändern. Wir dürfen alles, was uns belastet, bei seinem Kreuz deponieren und im Glauben an die verändernde Auferstehungskraft in Anspruch nehmen. Gott hat durch seinen Sohn Jesus das Böse am Kreuz besiegt. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt oder in den Herzen der Menschen, in deinem Herz, wo seine Auferstehungskraft nicht Veränderung bewirken könnte. Wir werden ja auch später, wenn wir Lieder singen, hingehen, bei dem, wo das Kreuz steht, werden auch Leute sein, die dir gerne noch zuhören. Wenn du gerne über etwas möchtest reden, was dich im Moment bewegt, wo du dir wünschst, dass die Auferstehungskraft von Jesus reinkommt. Nutze doch auch die Zeit, wo du dort einfach für dich beten kannst, wo du etwas kannst ablegen kannst und wie neue Kraft dort die Auferstehungskraft in Anspruch nehmen. Und der letzte Punkt, wir haben ja unglaublich schöne Hoffnung. Auch wenn wir hier noch in dieser zerbrochenen Welt leben, dürfen wir wissen, dass wir einmal in der erlösten und wiederhergestellten Schöpfung für immer bei Gott werden sein, wo es kein Funken Böses oder Leidvolles mehr wird geben. Welchen Punkt hat dich jetzt angesprochen, im Herz bewegt? Wir hören noch ein bisschen Instrumentalmusik. Und du kannst während der Zeit auch mit Gott ins Gespräch kommen. Amen. Du noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir vielmals für das, was vor fast 2000 Jahren passiert ist. Dass dein Sohn Jesus wirklich durch den schlimmen Tod durchgegangen ist und dass du ihn zu neuem Leben auferweckt hast. Unglaubliche Kraft, die in dem innen liegt. Und ich sehne mich danach, Gott, dass du mit dieser Auferstehungskraft in all unsere Leben kommst. Ich möchte dir sagen, ich möchte mich auftun für deine Auferstehungskraft. Dass die Kraft, die in meinem Leben ganz viele Sachen kann berühren, bewegen, verändern, trösten, wiederherstellen. Merci, dass du versprochen hast, dass du bei jedem von uns in diesem Saal inne bist. Dass du jedes Herz erreichst. Es gibt nichts, nichts, absolut nichts, wo du nicht herkommen würdest. So gross bist du mit deiner Kraft. Und für das danke ich dir, Herr. Amen.
Wir hoffen, dass du durch die Predigt gestärkt und aufgebaut bist worden. Die Predigt kann man übrigens jeden Sonntag auch live miterleben. Immer um 10 Uhr feiern wir zusammen Gottesdienst im Burgsaal an der Burgstrasse 8 in Thun. Nebst der Predigt prägen Musik und Anbetung, Gebet und kreative Elemente unsere Gottesdienste. Für die Kinder findet parallel ein liebevoll gestaltetes Kindergottesdienstprogramm statt. Nach dem Gottesdienst können bei Kaffee und Gipfeli und ab und zu sogar bei einem einfachen Menü neue Kontakte geknüpft und alte Freundschaften gepflegt werden. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, sei es beim nächsten Podcast oder auch live zu Besuch im Burgsaal. Herzlich willkommen. Bis dahin wünschen wir dir nur das Beste. Möge Gott dich mit seiner Liebe und Nähe begleiten.